In der Liga und im Pokal läuft's für die Bayern wieder absolut nach Plan. Viermal in Folge hoch und vor allem zu Null gewonnen. Aber können sie das jetzt auch in Europa zeigen? Nach zwei Champions League-Pleiten in Folge ist der Druck ja ziemlich hoch. Wir sprechen drüber heute hier am Dienstag, dem 5. November.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus, wir schauen drauf auf die Lage bei Bayern vor dem Champions-League-Duell mit Benfica Lissabon. Mit Tom Heberlein, leitender Redakteur beim Sportinformationsdienst. Hi Tom.
Servus Malte.
Tom, hast du dich schon an den neuen Champions-League-Modus gewöhnt?
Ich musste mich ja zwangsläufig dran gewöhnen, dass man ein bisschen den Überblick behält. Ja, man hat sich schon dran gewöhnt. Ich glaube, dass das sich jetzt relativ schnell eingespielt hat. Dass die Leute wissen, da gibt's eine Tabelle und es gibt eine Tabelle, die für die ersten acht gut ist und dann geht's runter und wenn die Bayern nicht unter die ersten 24 kommen, wird's ganz düster oder wenn die anderen Mannschaften auch nicht unter die ersten 24 kommen, wird's auch düster. Also ich glaube, das spielt sich ein und ich glaube, jeder hat begriffen, dass es da eine ewig lange Tabelle gibt und dass es da ein paar Trennlinien gibt und ja, dass man, ja, wie schon vorher vielleicht vermutet, jedes Spiel doch einigermaßen wichtig nehmen sollte.
Hast du schon oft auf die Tabelle geguckt, jetzt beruflich mal ausgenommen?
In Wahrheit nein. Nein. Ich glaube, ich schaue da erstmal drauf, wenn es so, ja, so 5, 6 Spiele rum sind, dann kann man, glaube ich, mal drauf gucken, um auch zu sehen, so, was ist noch nötig, was brauchen die noch, wo steht der? Ja. Im Moment ist es alles noch ein bisschen unübersichtlich und noch nicht so aussagekräftig. Klar, wenn du jetzt 3 Spiele verloren hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du unter die ersten 8 kommst, jetzt nicht mehr so toll. Aber ja, es ist noch nichts verloren und auch noch nichts gewonnen. Und ja, man sollte vielleicht noch ein bisschen abwarten, so 2, 3 Spiele. Und dann kann man da klarer sehen.
Ganz genau. Noch haben die Bayern ja erst 2-mal verloren. Im Moment ist ja auch Ruhe bei den Bayern. Du hast das letzte Jahr dann ja auch als Leiter der Redaktion München vom SID auch mitbekommen. Es war ja sehr turbulent. Hast du dich denn da schon an die aktuell doch größere Ruhe aus der Säbener Straße gewöhnt?
Tja, sagen wir mal so. Ob das jetzt die Ruhe vor dem nächsten Sturm ist oder ob es jetzt tatsächlich so ist, das sei mal dahingestellt. Bei den Bayern musst du halt immer damit rechnen, dass irgendwie ein kleiner Windhauch sich zum nächstgrößeren Sturm entwickelt, dass der wieder mal irgendeinen Blödsinn macht oder der was Falsches sagt oder da irgendwas nicht so rund läuft, wie der eine oder der andere meint. Außerdem gibt's da so viele Kraftfelder, die alle da mitspielen in diesem großen Ganzen, dass es jederzeit irgendwie passieren kann, dass da wieder irgendwas losgetreten wird, dass es wieder irgendwie Probleme gibt. Manchmal hat man so den Eindruck, sie machen sich die Probleme selber, weil dann wieder einer das sagt oder das tut, was er eigentlich nicht tun sollte oder lieber besser gelassen hätte. Es ist schon ein sehr eigener Kosmos, dieser FC Bayern, und man muss immer damit rechnen, dass da irgendwas um die Ecke kommt, womit man eigentlich gar nicht rechnet. Und natürlich, muss man auch dazu sagen, hängt es immer sehr stark bei der sportlichen Leistung, wie die Stimmung da draußen ist, wie aufgeregt das Umfeld auch ist, wie aufgeregt der Verein selber ist. Insofern, ja, man hat sich schon an einiges gewohnt und man muss dem Frieden nicht immer trauen.
In der Liga kann man momentan nicht meckern. Da steht der FC Bayern als alleiniger Tabellenführer jetzt vorne, 3 Punkte Vorsprung sogar wieder. Also im Grunde alte Verhältnisse, wenn man so will. Im Pokal wurden 2 Pokalrunden souverän überstanden. Aber eben diese Champions League ist natürlich das, was den Bayern vielleicht noch Sorgen macht. 2 Niederlagen bei Aston Villa und beim FC Barcelona vor allen Dingen dann diese 1-4 Abreibung. Hast du die Aufarbeitung der Bayern verstanden, das doch eher dann auf den Ball flach zu halten, da jetzt nicht die Fehler zu adressieren, zumindest öffentlich nicht, sondern eher sich auf die eigenen Stärken da zu besinnen und zu sagen, eigentlich haben wir doch ganz gut mitgespielt. Hast du diese Kommunikation verstanden,
dass sie das so machen? Naja, nicht so ganz. Wobei auch da muss ich jetzt mal sagen, ich kann sie durchaus verstehen. Man muss ja auch mal gucken, wo kommen die her. Die haben jetzt zu Saisonbeginn ein komplett neues Spielsystem implementiert. Dass das nicht von heute auf morgen funktioniert, das sollte man vielleicht mal davon ausgehen. Dass beim FC Bayern natürlich alles am besten schon gestern funktionieren sollte und auch noch möglichst gut und unfallfrei, Das ist wieder eine dieser Dinge, die bei diesem Verein ja vorausgesetzt werden. Klar funktioniert noch nicht alles und kann auch noch nicht alles funktionieren. Was die Aufarbeitung angeht, ja, ist ein bisschen schwierig. Natürlich willst du jetzt nicht sagen, es ist alles blöd, was wir da tun. Und natürlich willst du sagen, ja, das ist noch ein Prozess, den wir durchlaufen. Und ja, es läuft schon vieles gut, aber noch nicht alles. Also es lag schon relativ nahe an der Wahrheit, denke ich. Das Problem ist halt ganz einfach, wie vorhin schon mal angesprochen, es ist Champions League, der FC Bayern definiert sich über die Champions League. Wenn du 1-4 beim FC Barcelona verlierst und solche Tore reinbekommst, dann musst du dich natürlich schon erstmal schütteln und es fragen sich natürlich viele, muss das sein, dass ich ständig so ein Harakiri-Fußball spiele, wo ich doch weiß, wenn es schief geht, dann geht es gleich richtig schief.
Und das ist es ja in der Tat schon einige Male passiert, zumindest jetzt in Barcelona, dass es da dann doch ordentlich geklingelt hat. Aber die Gegentore allgemein fallen ja alle nach einem Muster. Da gucken wir nochmal drauf, weil ja zuletzt keine Gegentore gefallen sind, zumindest in der Liga nicht und im Pokal nicht. Also könnte man sagen, trust the process. Die Bayern hatten recht, sie haben sich verbessert oder lag es einfach vielleicht auch nur an den Gegnern, denn Bochum, Mainz, Union, kannst du ja jetzt mit Barca auch nicht unbedingt vergleichen.
Nee, kann man nicht. Also man muss da, glaube ich, schon immer tatsächlich das Ganze ein bisschen relativieren. Wenn du natürlich Mannschaften hast, die Spieler wiederum haben, die vom Niveau her doch deutlich über denen von Bochum oder auch bei allem Respekt vor Union Berlin sind, dann musst du natürlich immer einkalkulieren, dass da was ganz anderes passiert als eben gegen Mannschaften aus der Bundesliga. Das ist halt nun mal ein völlig anderes Level. Dann gibt's natürlich auch noch in der Champions League Unterschiede. Die einen haben dann halt tatsächlich, wie jetzt Barcelona, diesen Rafinha, der ja wahrscheinlich mit Ausnahme von Xavi letztes Jahr, dem Trainer von Barcelona letztes Jahr, bei jedem anderen möglicherweise durchspielen würde. Dem kommt natürlich dann auch sowas entgegen, wie die Bayern spielen. Das Problem ist halt einfach, dass es Spieler gibt auf hohem internationalen Niveau, die diese Probleme, die die Bayern teilweise hinten offenbaren, eben wesentlich besser ausnutzen können, die letztendlich auch das Selbstvertrauen haben, die Qualität haben, sowas auszunutzen. Jetzt bei Union Berlin am vergangenen Wochenende, da hatte man jetzt nicht irgendwie den Eindruck, als ob die auch nur ansatzweise diese Probleme dann auch wirklich konsequent ausnutzen können, weil sie einfach auch die Spieler nicht hatten. Insofern ist es schon, reden wir hier schon über zwei Paar Stiefel. Das eine ist die Bundesliga, das andere ist die Champions League, wobei man auch dazu sagen muss, auch da gibt es natürlich Unterschiede in der Bundesliga. Also gegen Frankfurt zum Beispiel sich 3 einzufangen, ist ein bisschen was anderes als gegen Leverkusen nur 1 zu bekommen. Also das ist ein bisschen so ein Auf und Ab und so ein Hin und Her und, glaube ich, hängt auch immer ein bisschen damit zusammen, wie gut letztendlich die individuelle Klasse der Spieler ist, auf die du da triffst und wie clever die dann auch sind, das auszunutzen, was du ihnen anbietest.
Und die Bayern bieten oder haben ja immer wieder was angeboten. Das ging ja auch in der Champions League schon im ersten Spiel dann gleich so los, auch wenn man am Ende dann zu einem Kantersieg dann angesetzt hat. Aber die 2 Gegentore waren dann doch schon im Grunde das Muster, was man dann immer wieder gesehen hat und was auch bei Barcelona dann letztlich das Muster war, wie die Tore gefallen sind. Was auffällt, die Bayern bekommen insgesamt weniger Chancen oder lassen den Gegner weniger zu Chancen kommen als in der letzten Saison. Aber wenn die Chance kommt, ist er meistens auch drin. Was ja dann vielleicht auch so ein bisschen auf Manuel Neuer zurückfällt, der ja auch in die Kritik gekommen ist, weil er eben aktuell zumindest die Unhaltbaren nicht mehr hält, nicht der Prime-Neuer ist, wie man so schön sagt. Und eine Paradenquote, ich habe mir das mal rausgeschrieben, von 53% gerade nur noch hat, was natürlich dann im Ligadurchschnitt auch eher so das untere Level ist. Hängt man diese Statistik zu hoch, kritisiert man ihn vielleicht auch zu hart? Er selbst fühlte sich ja dann doch nicht unbedingt gut behandelt.
Also vielleicht mal grundsätzlich. Ich meine, wenn einer, natürlich ist Manuel Neuer nicht mehr der Torwart, der er vor 10 Jahren war. Das muss man vielleicht auch mal berücksichtigen. Er wird halt auch älter. Daran lassen die Reflexe auch ein bisschen nach. Das ist, glaube ich, ein völlig natürlicher Prozess. Er befindet sich jetzt natürlich in völlig anderen Situationen, als es vorher war. Ich meine, wenn ein Spieler, ich nehme jetzt mal 2 Beispiele, wenn ein Angriff kommt, wo du auch siehst, ja, okay, der Ball wird jetzt dahin gespielt, der wird dahin gespielt, da kannst du dich ein bisschen drauf einstellen. Wenn einer jetzt Mutterseelen alleine auf dich zuläuft, dann ist es natürlich immer ein bisschen anders und da hast du natürlich ein bisschen andere Herangehensweisen oder musst als Torwart ein bisschen anders reagieren. Also ich würde diese ganzen Statistiken nicht so hoch hängen. Ich bin allerdings schon der Meinung, dass dass Manuel Neuer nicht mehr der überragende Torhüter ist, der er mal war. Das hatte ich ja gerade schon gesagt. Und ich glaube, er ist auch nicht mehr der überragende Torhüter, als der er angesehen wird. Ich habe manchmal ein bisschen so den Eindruck, dass beim FC Bayern alle immer, wenn sie das Wort Mann oder den Namen Manuel Neuer hören, automatisch in einen, das ist der beste Torhüter der Welt und er wird es immer sein Modus verfallen, ohne jetzt auch mal zu gucken, ob der nicht vielleicht auch doch mal ein bisschen abbaut, ob er nicht vielleicht auch doch mal einen Fehler macht, was letztendlich auch natürlich ist, aber man muss ihn jetzt nicht toller machen, als er ist. Auch der hat natürlich Fehler und dann muss man natürlich auch dazu sagen, auch er hat natürlich jetzt ganz andere Voraussetzungen, wenn das Spielsystem so ist, wie es ist. Wenn, wie gesagt, da die von früher mal so lustig zitierte Restverteidigung immer aus zwei Spielern besteht und die vielleicht manchmal einen Schritt zu spät kommen oder vielleicht auch mal nicht sofort das Tempo des Gegenspielers aufnehmen, sondern aus Versehen so einen halben Schritt nach vorne machen, dann wirst du als Torhüter früher oder später schlecht ausschauen, weil eben die Absicherung, die du als Torhüter ja auch brauchst, einfach nicht mehr da ist. Wenn du Strafraumsituationen hast, wenn du Weitschüsse hast oder so, dann sind ja Teile deines Tores teilweise auch blockiert durch Mitspieler, durch Gegenspieler, wenn dann zwei gegen zwei da hinten rumturnen oder vor dir rumturnen, dann ist die Abdeckung deines Tores natürlich jetzt auch nicht mehr so großartig. Ich will ihn jetzt nicht irgendwie hinhängen. Ich verstehe die Kritik. Man erwartet von ihm einfach mehr, als man von anderen Torhütern erwartet. Fluch der guten Tat in der Vergangenheit. Aber ich würde es jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht zu hoch hängen. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen dem Spielsystem geschuldet.
Würdest du denn generell den Bayern raten? Ich meine, die werden auf unseren Rat wahrscheinlich nicht unbedingt jetzt fliegen, aber wie würdest du denn entscheiden? Neuers Vertrag läuft im Sommer aus. Er würde wohl gerne noch ein bisschen spielen, vielleicht aber auch nicht. So ganz genau weiß man das aktuell noch nicht. Würdest du den Bayern dann raten, mit ihm nochmal zu verlängern? Oder sollte diese Ära dann aus deiner Sicht jetzt mal beendet sein, weil er ja auch dann 39, 40 irgendwann ist und vielleicht dann für die Bayern auch die Stunde mal gekommen ist, jetzt vielleicht eine neue Ära einzuleiten, beziehungsweise einfach mal eine neue Nummer 1 dann auch ins Tor zu stellen, weil man ja auch für die nächsten Jahre noch aufgestellt sein möchte und nicht immer von Saison zu Saison hoffen muss, dass Neuer dann vielleicht auch noch weitermacht.
Ich glaube, diese Möglichkeit, also andersrum gesagt, ich glaube, der FC Bayern hat die Chance, da selbst Einfluss drauf zu nehmen, weitgehend verpasst. Ich glaube, er hat sich dem Manuel Neuer so weit, ich sage es jetzt mal, ausgeliefert, dass letztendlich Manuel Neuer da die Fäden in der Hand hält und letztendlich Manuel Neuer die Entscheidung trifft. Ich glaube, es erfordert, glaube ich, viel Fingerspitzengefühl und viele Diskussionen, vor allem interne Diskussionen, um Manuel Neuer davon zu überzeugen, dass er dann vielleicht mal in einem oder in zwei Jahren dann doch mal das Tor räumt. Wie vorhin schon angesprochen, also sie halten ihn halt für den Größten und sie werden den Teufel tun, ihn von seinem Denkmal, das sie ihm gebaut haben, selbst runterzustoßen. Also entweder er steigt selber runter oder er wird der ewige Manuel Neuer. Ich weiß es nicht. Also natürlich als Verein musst du tatsächlich irgendwann mal an die Zukunft denken. Mhm. Sie haben ja durchaus keinen schlechten derzeit in Stuttgart geparkt. Den sie ja eigentlich schon mal vor ewig und drei Tagen holen wollten, um ihm einen Zweikampf mit dem Manuel Neuer eben zu ermöglichen. Also ich find's extrem schwierig. Raten müsste man es ihnen wahrscheinlich schon, dass sie jetzt irgendwann mal einen Cut machen. Aber letztendlich haben sie da, glaube ich, das Heft des Handelns nur sehr begrenzt, wenn überhaupt in der Hand, weil ich glaube, das wird letztendlich darauf hinauslaufen, dass Manuel Neuer sagt, so, ich spiele jetzt noch eine Saison und dann gehe ich. was ich ehrlich gesagt auch nicht so sehe.
Also das Gerücht um Diogo Costa kann man wahrscheinlich ins Reich der Fabel verweisen, oder? Allein schon wegen seiner Ablösesumme von, was war das, 50, 70, irgendwie so in dem Bereich, 70 Millionen.
Ja, das ist auch wieder so eine Sache. Also ich weiß es nicht. Also es ist ja immer schwierig bei den Bayern, was wollen sie eigentlich? Also das herauszufinden, was wollen sie eigentlich? Ich meine, die haben einen Pavlovic und holen trotzdem noch den Palinha. Die haben irgendwie gefühlt 500 Rechtsverteidiger. Die haben für 4 offensive Positionen gefühlt 10 Leute. Sie sagen dann zwar immer, ja, wir brauchen sie alle. Was den Torhüter angeht, ist es halt einfach schwierig. Wie gerade schon gesagt, es hängt halt alles von Manuel Neuer ab. Und dann ist halt letztendlich auch die Frage, wie schätzen Sie den Nübel ein? Trauen Sie es ihm zu, dass der die Nachfolge nimmt, ja oder nein? Nübel hatte jetzt, wie gesagt, eine, wie ich finde, sehr gute vergangene Saison in Stuttgart. Ja, auch der macht mal Fehler oder hält mal Bälle, wo man glaubt, die hätte er vielleicht halten können. Siehe zum Beispiel das Länderspiel da, dieser Ball, der kurz neben dem Pfosten reingeht, ist immer schwierig zu sagen. Aber wenn sie es ihm zutrauen würden, dann müssten sie sich, glaube ich, jetzt nicht Gedanken über andere Torhüter machen. Und ob das jetzt stimmt, wie gesagt, du hast selber gesagt, es ist ein Gerücht. Beim FC Bayern sind immer viele Gerüchte unterwegs. Es gibt ja auch Menschen, die sich von Berufswegen damit beschäftigen, solche Gerüchte nach außen zu tragen oder als die reine Wahrheit zu verkaufen. Ja, also wem der FC Bayern alles anschaut und wen der FC Bayern alles verpflichten möchte, da könntest du, glaube ich, 3 Mannschaften draus machen. Da warten wir erstmal noch ein bisschen ab, glaube ich.
3 Mannschaften, du hast eben das Offensivangebot bei Bayern auch schon angesprochen. Setze ich da nochmal kurz an. Du hast gesagt, zu viele für die Positionen, die da sind. Aber ist das nicht vielleicht auch gerade der Vorteil in der aktuellen Situation? Weil dieses Überangebot, gerade jetzt auch auf den Flügeln, wenn man da mal guckt, Sané, Gnabry, Coman, Olise, also dass die sich auch gegenseitig zu Höchstleistung anstacheln. Allein die Formentwicklung bei Coman, der ja im Sommer schon fast aussortiert worden war, den hatte man ja am liebsten, hätten sie ihn ja schon nach Saudi-Arabien am liebsten verschenkt, wenn er gegangen wäre. Aber er wollte ja nicht und sich durchbeißen. Der hat ja momentan ein ziemliches Hoch.
Ja, das ist, ich finde, da hast du durchaus recht. Also klar, jeder von denen will spielen. Und wenn einer reingeworfen wird, dann weiß er, ich muss jetzt alles geben, was ich in mir habe und muss möglichst gut ausschauen, weil sonst bin ich im nächsten Spiel wieder draußen oder werde nur eingewechselt. Und das ist natürlich schon ein großer Luxus, den Kompanie da hat. Ja, also wer hätte auch gedacht, dass jetzt irgendwie Serge Gnabry wieder so stark die Saison zumindest beginnt. Den Olise konnten, glaube ich, relativ wenig Leute einschätzen. Gut, bei Kane weiß man auch immer nicht so genau, macht jetzt seine Tore nur in der Bundesliga oder vielleicht auch mal in der Champions League. Jetzt ist ja Musiala der zweitbeste Torschütze, der zusammen mit dem Olise hinter Kane. Also das Angebot des Kompany da in der Offensive hat, das ist schon richtig, richtig gut. Und ja, also ohne jetzt irgendwie Phrasenschweine füttern zu wollen, da kann er schon aus dem Vollen schöpfen und im Prinzip auch reinwerfen, wen er möchte, weil er kann ja eigentlich nichts verkehrt machen. Wenn der eine schlechte Halbzeit hat, dann schmeißt er den anderen rein, den er noch auf der Bank sitzen hat und kann davon ausgehen, dass der ihm zeigen will, du, ich war jetzt eigentlich völlig zu Unrecht die ersten 45 Minuten draußen. Also das ist schon ganz, ja, ganz beachtlich, was da vorne im Angriff rumläuft. Dann hast du ja immer noch auch Thomas Müller, das darf man ja auch nicht vergessen, natürlich, der ja dann auch noch ein bisschen da für Alarm sorgt. Das ist schon echt cool, ja. Muss man schon sagen.
Diese Leistungsentwicklung, würdest du das eher auf den Konkurrenzkampf schieben oder würdest du auch sagen, das ist auch die Art von Kompany, mit den Jungs umzugehen? Weil für die Abwehr hat er ja zumindest, auch wenn die Fehler nicht ganz abzustellen sind, bei Upamecano und bei Minjae Kim ja auch schon durch gut Zureden und durch Ansprache, durch persönliches Kümmern, was er vielleicht bei Thomas Tuchel ein bisschen auf der Strecke blieb und vor allen Dingen durch öffentliches Stärken einiges bewirken können.
Also zumindest, was man als Außenstehender wahrnimmt, glaube ich, hast du das durchaus gut geschildert, was da intern abläuft. ja, weiß man nicht, hört man nicht. Mhm. Man hat schon das Gefühl, dass, dass es da so eine gewisse Homogenität gibt, erstens mal in der Mannschaft. Und man hat schon das Gefühl, dass Kompanie sich da tatsächlich auch Spieler nimmt und ich will nicht sagen, sie besser macht, aber zumindest ihr Potenzial so weit freilegt, dass sie als bessere Spieler rüberkommen, dass sie gute Leistungen bringen. Inwieweit jetzt da eine persönliche Ansprache, Streicheleinheiten, mit denen Bier trinken gehen, keine Ahnung, was er da alles treibt.
Halloween feiern.
Halloween feiern, yes, hurra. ja, das ist, vielleicht hat er einen, ja, so, also einen ganzheitlichen Ansatz, der bei den Spielern gut ankommt, dass halt seine Ansprache passt, dass sein Training passt. Ich glaube, es hängt auch immer halt viel damit zusammen, wie du tatsächlich auf Fußball spielen lässt. Wenn du diese ganzen Jungs alle von der Kette lässt und sie einfach auch Spaß am Fußball haben, dann ist das, glaube ich, was anderes, als wenn sie in ein taktisches Korsett gezwängt werden, das ihnen eigentlich überhaupt nicht liegt. Und diese ganzen Offensivkräfte, die er da halt hat, klar, die wollen zocken, die wollen dribbeln, die wollen Tore schießen. Und wenn du ihnen die Möglichkeit dazu gibst und dann auch noch die richtige Ansprache hast, sie stärkst, ihnen sagst, du, ich bin überzeugt, du kannst das, du wirst nicht jedes Mal spielen, aber wenn und dann und so, zumindest nach außen macht es den Eindruck, als ob er da im Moment einen guten, ganzheitlichen Ansatz hat, ja, das glaube ich schon.
Und es schlägt sich ja in den Ergebnissen zumindest in Liga und Pokal nieder und ja vielleicht jetzt dann auch gegen Benfica zu Hause in der Champions League. Würdest du sagen, also Druck auf jeden Fall groß natürlich, nachdem zwei Niederlagen da jetzt schon zu Buche stehen, aber ist es schon ein Do-or-Die-Spiel für die Ambitionen in der Champions League aus deiner Sicht?
Ja gut, Sie haben es ja selber gesagt, das Ding müssen Sie gewinnen und da ist, glaube ich, dem ist, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Wenn du jetzt dann nach 4 Spieltagen nicht 6 Punkte hast, sondern nur 4 oder nur 3, dann musst du dich wahrscheinlich von diesem Ziel, unter die ersten 8 zu kommen, tatsächlich erstmal verabschieden oder vielleicht sogar komplett verabschieden. Also sowohl aus sportlicher Sicht, also dahingehend betrachtet, was für Ziele du hast, was für Ziele du erreichen willst, solltest du das Ding gewinnen und um den Betriebsfrieden sicherzustellen und die gute Laune, die ja alle noch nach außen tragen oder haben, auch weiterhin zu haben, solltest du dieses Spiel also auch gewinnen. Und ich glaube, da reicht auch kein Unentschieden. Und wenn es nur ein schmutziger Sieg ist oder ein Arbeitssieg oder ein dreckiger Sieg oder wie man diese Dinge auch immer nennt, dann sollte das auch reichen. Ich glaube, sie müssen das Ding gewinnen, egal wie. Ansonsten ist dieses Konstrukt, das sie da haben, würde dann, glaube ich, doch ein bisschen stärker hinterfragt werden. Hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass Benfica jetzt nicht als der ganz große Übergegner angesehen wird. Auch wenn, ja, auch wenn Aston Villa jetzt nicht als der ganz große Übergegner angesehen wurde. Ja, also lange Rede, kurzer Sinn, du musst das Ding gewinnen. Alles andere zählt da nicht.
Ganz wichtig dafür natürlich, nicht so einen Chancenwucher zu betreiben wie bei Aston Villa, wo sie ja eigentlich mehr Chancen hatten, eigentlich auch mehr hätten reinmachen müssen und wo sie vor allen Dingen Spielanteile bis sonst wo hatten und die Engländer eigentlich hinten reingedrückt haben. Wie erwartest du denn Benfica Lissabon? Die haben ja zumindest mal auf dem Papier Jan-Niklas Beste. Gut, spielt nicht immer da, ist jetzt nicht die unumstrittene Stammkraft, hat aber im Pokal gegen einen Unterligisten 2 Tore mal gemacht vor wenigen Wochen. Und sie haben 2 Weltmeister im Team, Angel Di Maria und Nicola Otamendi. Aber das ist jetzt auch nicht mehr international, mittlerweile nicht mehr das oberste Board.
Tja, wie erwarte ich die? Ich erwarte sie, glaube ich, so, wie man Mannschaften erwarten sollte, die jetzt davon ausgehen, dass sie massiv unter Druck gesetzt werden. Und ich schätze mal, die werden auch versuchen, die Schwächen, die die Bayern haben, bloßzulegen. Hinten 1:1 Situationen heraufbeschwören, nach Ball gewinnen, möglichst schnell, möglichst flott nach vorne. Hinten die 2 Verteidiger der Bayern vor 1-gegen-1 Duelle oder die in 1:1 Duelle zu verwickeln. Ich glaube, das ist so, wir haben jetzt ja auch schon oft genug darüber gesprochen, das ist so diese Problematik, mit der sich die Bayern bislang auseinandersetzen mussten. Ob Benfica jetzt die Qualitäten dazu hat, ob sie die Spieler dazu haben, wie jetzt einen Rafinha, das bezweifle ich dann doch eher, aber das ist zumindest ein Ansatz, den würde ich, glaube ich, schon erwarten, dass die damit reingehen. Möglichst versuchen, dem Druck standzuhalten, vielleicht auch ein bisschen dagegen drücken und dann aber halt, ja, schnell zu kontern. Die wenigen Chancen, die du dann hast, auch eiskalt zu nutzen.
Ja.
So werden die wahrscheinlich
spielen. Das ist, glaube ich, auch eine Schwäche bei Benfica eben. Ja. Bei schnellen Gegenangriffen dann eben doch zu offen zu stehen und dann eben schnell mal ein Gegentor zu kassieren. In der Champions League haben sie zweimal bisher gewonnen, 2-1 bei Roter Stern Belgrad und 4-0 gegen Atletico Madrid. Also die können auch Betondefensiven, auch wenn die Atletico-Abwehr auch aktuell nicht mehr das ist, was sie vielleicht vor einigen Jahren war, aber zumindest ja doch vom defensiven Ansatz her immer noch Simeone-Fußball ist. Also die können auch da dann punkten. Aber sie haben 1-3 gegen Feyenoord verloren, aber immerhin unterm Strich schon mal 6 Punkte. Die Bilanz der Bayern, auch wenn das wahrscheinlich für das aktuelle Spiel jetzt nicht so eine große Rolle spielt, aber was ja bei uns Journalisten immer sehr beliebt ist, ist positiv. 9 Siege, 3 Remis, die haben noch nie gegen Benfica verloren.
Ja, sie sollten es besser auch nicht tun diesmal.
Wehe, wehe, wenn es denn tatsächlich passiert. Was glaubst du denn, wie viele Punkte sind nötig, damit die Bayern dieses Nahziel Top 8 dann auch am Ende erreichen können? Es sind ja noch 4 Spiele.
Boah. Ich würde mal sagen, also unter 12 Punkten geht nichts. Mhm. Und das könnte knapp werden, glaube ich. Das könnte wirklich knapp werden. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt eine Rechnerei. Du weißt ja letztendlich immer nicht, gegen wen die anderen, also die anderen müssen ja auch noch ein bisschen spielen und haben dann auch noch ein bisschen stärkere Gegner. Und das ist echt schwierig. Das ist, wie gesagt, deswegen finde ich das auch mit dieser Tabelle eigentlich ganz lustig, weil du kannst dich eigentlich auf gar nichts verlassen. Dann spielst du gegen den starken Gegner, der aber einen schlechten Lauf hat. Dann spielst du gegen den eigentlich, ja, jetzt nicht so hochgewetteten Gegner, der aber auf einfach mal einen Lauf hat gerade, auch in der Liga zu Hause. Also das ist schon echt extrem interessant. Aber ja, um es kurz zu machen, ich glaube, wenn du 12 Punkte hast, könntest du gerade reinrutschen, aber wird möglicherweise auch nicht reichen. Wird möglicherweise nicht reichen, unter die ersten 8 zu kommen. Aber die brauchst du auf jeden Fall, glaube ich. Ansonsten hast du keine Chance.
Thomas Müller hat gesagt, am besten alles gewinnen, dann brauchen wir gar nicht groß rechnen. Benfica, PSG, Donetsk und Slovan Bratislava.
Ja.
Ja, also wäre doch möglich, nach aktueller Form zumindest.
Ja. Die Form, dann reden wir allerdings wieder, hallo, das ist Champions League. Nein, normalerweise musst du die Dinge alle gewinnen, dann allein schon, um dir auch die Sicherheit wieder zu geben, dass du einfach dieses System, das du implementiert hast, dass du das auch in der Champions League dann auch gut umsetzen kannst. Gut, die Gegner sind jetzt dann nicht mehr so die absoluten Elite-Clubs, aber zum Einüben ist es vielleicht nicht schlecht.
Nein, du musst, um Anlauf zu nehmen auf das Finale daheim. Ist das ein realistisches Ziel immer noch bei den Bayern? Kann das etwas sein, woran man Kompany am Ende dran misst?
Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist unfair, jemanden daran zu messen. Du weißt ja letztendlich auch nie, was passiert. Du hast so eine Saison. Achtung, Plattitüde. So eine Saison ist ewig lang. Du weißt nicht, wie viele Leute sich verletzen. Gut, jetzt haben sie einen breiten Kader. Sie sind gut aufgestellt. Sie harmonieren ganz gut. Das funktioniert einigermaßen alles, was sie da tun. Aber bis dahin ist es echt noch ein halbes Jahr. Und lass die einfach nur mal nicht unter die ersten 8 kommen. Lass die Playoffs spielen müssen, dann hast du ein Hin- und Rückspiel, dann triffst du vielleicht auf einen, der das auch nicht gerade unter die ersten 8 geschafft hat, weil irgendwie zu Saisonbeginn nicht gut, Formkrise oder was weiß ich. Und dann bist du, wenn du Pech hast, schneller draußen, als du Finale daheim sagen kannst. Also da sind so viele Unabwägbarkeiten dabei. Klar, die Chance hast du immer. Das ist ja völlig klar und es ist natürlich auch ihr großes Ziel, aber ich würde jetzt mal nicht es in Stein meißeln, dass sie das erreichen. Dazu gibt es einfach viel zu viele Unabwägbarkeiten, dazu gibt es viel zu viele Clubs, die im Moment richtig gut drauf sind. Liverpool zum Beispiel ist spielt ja wirklich richtig gut gerade. Klar, die Chance ist da, wenn sie sich auch hinten stabilisieren, wenn dieses Spielsystem noch reibungsloser, noch besser funktioniert, klar. Kannst du jederzeit da reinkommen, aber ja, die Bodenwellen, die Fallstricke, die da noch auf diesem Weg sind, die sind schon relativ zahlreich und jetzt auch nicht irgendwie besonders leicht zu überwinden.
Liverpool nicht nur ein Konkurrent ums Finale daheim oder auf dem Weg zum Finale daheim, sondern offenbar auch um Omar Marmoush, zu dem ja jetzt auch loser Kontakt aufgenommen worden sein soll. Du hast vorhin die Transferexperten schon angesprochen, die ja an allen Fronten arbeiten und natürlich auch bei Frankfurt die Ohren haben. Ekitike und Marmoush angeblich im Fokus der Bayern. Gut, würde mich jetzt auch wundern, wenn sie es nicht wären, aber würde das überhaupt zu den Bayern passen? Würden die zu den Bayern passen?
Tja.
Noch mehr Qualität für vorne.
Also grundsätzlich ist es ja völlig legitim und auch richtig und auch wichtig, dass du dich mit allen Spielern beschäftigst, von denen du glaubst, dass sie deine Mannschaft besser machen können. Das ist ja völlig klar. Ich zitiere allerdings Uli Hoeneß, bevor ich jemanden kaufe, muss ich erst jemanden verkaufen.
In dem Fall, ja.
Ja, ich glaube, es wird spannend sein zu beobachten. Es laufen ja ein paar Verträge aus, unter anderem der von Leroy Sané läuft aus. Wie sie sich da positionieren. Und klar, Marmoush spielt gerade ganz großartig. Der spielt natürlich auch in einem System, das ihm entgegenkommt. Ja. Ich habe immer so meine Zweifel, ob Spieler, die bei anderen Clubs richtig gut sind, ob die dann letztendlich auch zum FC Bayern passen. Nochmal, du musst dich mit denen beschäftigen, du musst die angucken, du musst überlegen, passen die bei mir rein, wo will ich hin, aber sind die dann in einem halben Jahr auch noch so gut? Sind sie dann überhaupt zu haben? Was für Preise werden aufgerufen? Wen müsste ich loswerden? Ich kann ja nicht mit 11, 12 Leuten nur um des Spaßes willen da vorne was versuchen zu bewerkstelligen. Du musst die anschauen, ist völlig klar. Und es ist ja auch eine alte Bayern-Masche, die besten Leute der Konkurrenz sich zu holen. Aber da warten wir, glaube ich, auch erstmal noch ein bisschen ab. Wie gesagt, angucken musst du sie, dich beschäftigen musst du damit. Das ist, wenn du es nicht tust, dann machst du deinen Beruf, glaube ich, nicht richtig als Sportchef oder als Scout. Was daraus wird, gucken wir mal.
Der Konkurrenz die besten Spieler abwerben, hat ja auch in den letzten 30, 40 Jahren auch nicht immer so wirklich funktioniert. Nicht alle Volltreffer bei anderen Clubs waren dann auch bei den Bayern am Ende jemand, die eingeschlagen haben. Mario Götze zum Beispiel jetzt nur mal als einen von vielen zu nehmen. Aber auch von der Spielweise her, Marmoush, du hast es vorhin angesprochen, einer, der im Moment ein System hat, wo er sich absolut wohlfühlt, wo er sein Tempo ausspielen kann im Umschaltspiel, wenn die das Spiel machen müssen. Und die Bayern leben ja nun mal von Ballbesitz und davon, sich gegen tiefstehende Gegner irgendwie durchzusetzen, könnte er natürlich dann auch um einige Stärken dann beraubt sein.
Das ist mit Sicherheit so, ja. Du, wie gesagt, das ist ja genau das, worüber wir jetzt da gerade reden. Du musst halt gucken, ich habe jetzt ein Spielsystem implementiert. Dieses Spielsystem ruft gewisse Reaktionen beim Gegner heraus. Jetzt habe ich einen Spieler wie diesen Marmoush, lassen wir es mal bei ihm dabei. Dann muss ich mir tatsächlich überlegen, wo stelle ich den hin? Also letztendlich macht es natürlich der Trainer. Aber passt er in mein System rein? Kann der dieses Tempo, das er braucht, das er hat, von dem er profitiert, sag jetzt mal 20, 30 Meter Anlauf, kann er das bei den Bayern spielen, die dann gegen tiefstehende Mannschaften antreten? Hat er die Triple-Qualitäten, um an Leuten vorbeizukommen? All das musst du, glaube ich, in Betracht ziehen. Und die Frage ist, hast du einen Spieler, der sich dem System anpassen kann, oder musst du das System an den Spieler anpassen? Letzteres ist jetzt, glaube ich, nicht so toll.
Wäre auch nicht Bayern-like.
Nee, nicht so direkt. Ja, es macht ja auch keinen Sinn, wenn du einen Trainer holst, von dem du weißt, der hat dieses System, und dann kaufst du ihm Spieler, die in dieses System nicht reinpassen, nur damit sie nicht mehr beim Gegner spielen. Also das ist, glaube ich, ein bisschen blöd.
Und vorne im Zentrum wird sich Harry Kane auch nicht so leicht da wegdrücken lassen. Also von daher gucken wir einfach mal, was passiert in der nächsten Zeit dann auch auf dem Transfermarkt. Aber einen Tipp für das Spiel gegen Benfica würde ich gerne von dir noch hören zum Abschluss.
4-1 Bayern.
Gehe ich absolut mit. Könnte ich unterschreiben. Dann bleibt es in München erstmal noch weiter ruhig und dann fragen wir das beim nächsten Champions League Spiel mal, ob die Chance auf möglicherweise eine gestörte Ruhe dann wieder möglich wäre, denn PSG natürlich dann nochmal ein anderes Kaliber. Tom, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Fever Pitch Podcast.
Gerne. Schönen Tag noch.
Und an euch noch den Hinweis zu Hause, bitte den Fever Pitch Podcast natürlich abonnieren, liken, kommentieren. Alles, was ihr da an Feedback gebt, hilft uns sehr. Dankeschön euch allen.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.